sehen heute Morgen. Wir danken wie immer für die Freundlichkeit, die wir erfahren hier in Laar. Und wir dürfen in einem Hotel übernachten, was sehr selten ist eigentlich für uns. Sonst in Afrika ist man in einem nicht 5-Sterne-Hotel, sondern da sind viel unzählig mehr Sterne da. Und das ist einfach noch schön, verwöhnt zu sein auch. Unser Thema, danke für die wunderbare Anbetung heute Morgen wieder, Christoph und Team. Das schätzen wir auch. Und es ist schön zu sehen, dass die Kinder einbezogen werden in der Gemeinde. Ich wäre nie Prediger geworden, ohne dass ein Ältester in der Gemeinde bei uns, als ich etwa 12, 13 Jahre alt war, eine fixfertige Predigt, ausgearbeitete Predigt in die Hand gedruckt hatte. Markus 10 von Bartimäus. Der Ablauf von einem Gottesdienst bei den Baptisten. Einleitung, Lieder, Bibelstellen und ein Gebet, die man auch auswendig lernen müsste, 10 Minuten lang. Da betet man viel. Und ich musste dazu Apostelgeschichte 26 auswendig lernen. Und er sandte mich dann auf die Reise. Nicht ohne zuerst mich zu prüfen. Eine professorische Podium wurde aufgestellt in der Stube und ich durfte predigen. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Prüfung überstanden bin. Es ist wichtig, dass man die Kinder einbezieht im Gottesdienst. Das ist wunderbar. Unser Thema heute Morgen dann Freude. Schön. Farbig muss das sein, wenn es um die Freude geht. Ich habe eine kurze Einleitung. Nicht alle Christen haben Freude am Herrn. Leider ist es so. Und dieses Manko prägt manche Gemeinde auch. Die Welt denkt, dass Christen, denkt sowieso, dass Christen überhaupt nicht lachen können und keine Freude zeigen. Und sehr oft, wenn man Gemeinden hin und her besucht, sieht es ganz genau so aus. Man lacht heute in der Predigt wahrscheinlich, weil der Prediger ungewollt oder unabsichtlich einen Fehler gemacht hat. Wie der junge Vikar, der durch seine Nervosität alles so schrecklich durcheinander gebracht hatte. Und sein Vorgesetzter, der Bischof, saß im Gottesdienst an diesem Sonntagmorgen und musste eigentlich den Kopf schütteln, aber er hatte den Prediger gern, merkte auch, dass die Gemeinde stark gewachsen ist und dass alle Menschen ihm sehr vom Herzen geliebt haben. Und dann nahm er der junge Vikar auf der Seite und sagte, es war recht gut, aber ich will nur 3 kleine Anmerkungen anbringen. Es heißt nicht, dass Jesus ein Berghotel gebaut hat, sondern eine Bergpredigt gehalten hat. Und es heißt auch nebenbei, nicht ein treuherziger Bernardiner, sondern barmherziger Samariter. Und noch etwas, wahrscheinlich nicht so wesentlich, es heißt nicht, suche uns nicht in der Unterführung, sondern führe uns nicht in die Versuchung. Ja, wahrscheinlich wäre es in mancher Gemeinde noch sehr schön, wenn der Prediger ein wenig nervöser wäre, bitte ich. Liebe Geschwister in Love, also Christsein ist eine freudige Sache. Denn Gemeinschaft mit Gott schenkt uns Freude. Nicht nur im Himmel, hier auf Erden beginnt denn das. Psalm 16, also das ist natürlich im Himmel, dort im Himmel ist es klar. Psalm 16 sagt uns, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Dort oben wird kein Schatten der Trauer sein. Alle Tränen abgewischt. Es wird ewiger Tag sein, voller Freude in der Gemeinschaft, in einer wachsenden Offenbarung von Jesus Christus und einer Verwandlung durch alle Ewigkeiten durch im Bilde Jesu Christi. Selig sind die reinen Herzens sind, heißt es in Matthäus 5 und 8. Selig, das heißt Makarios, glücklich, glücklich. Glücklich sind die mit einem reinen Herzen, die Sünde vergeben. In Keltisch, auf meiner Sprache, heißt es, ihre ganze, das Wort für Freude bei uns ist, deine Welt ist ganz weiß geworden. Das ist es, durch die Vergebung. Und das löst große Freude aus. Ich sage euch, liebe Geschwister, wir werden ganz sicher große Überraschungen erleben im Himmel. Da werden wir da stehen und ganz baff sein. Ich werde in den Augen reiben und am Bart ziehen und sagen, das ist überhaupt nicht denkbar. Unmöglich, dass es etwas so gibt. Und wir werden ganz sicher sein, wie die Königin von Reich Arabien, die zu Salomo kam und sagte, hier im Himmel, nicht einmal die Hälfte ist mir gesagt worden. Und ich denke, einige von euch werden auch das sagen, trotz 60 Jahre in der Gemeinde Gottes, nicht einmal die Hälfte ist mir gesagt. Das ist unsere Zukunft. Und das freut mich natürlich, denn hier auf Erden kommt die Freude in unser Herz hinein, heißt es in Johannes Evangelium. Aber eines Tages werden wir in die Freude des Herrn hineingehen. Da werden wir doch Butter und Konfitüre auf beide Seiten des Brötchen haben. Wunderbar wird das sein. Angefangen hat es hier. Also, Paulus lehrt uns immer in seinen Briefen, dass wenn man eine Behauptung macht, muss die Lehre stimmen. Sonst unsere Erfahrungen haben gar keine Bedeutung. Und wenn ihr genau liest, in alle Briefen gibt es einen Lehrteil und dann eine praktische Auswirkung der Lehre. So ist es auch hier in der Freude. Freude aus der Belehrung. Die Lehre ist unabdingbar dann, um diese Freude zu erleben. Ihr kennt die Geschichte in Lukas Kapitel 10. Die Jünger kommen wieder, die 70 kommen wieder zu Jesus und berichten, was alles geschah in seinem Namen. Menschen geheilt, Teufel ausgetrieben und sie hatten riesig große Freude. Das ist richtig so. Aber es ist, als ob Jesus sagt, das ist in Ordnung. Aber hört zu. Freut euch Viel mehr heißt es dann in Vers 20 schon, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Und dann sagt er etwas. Total gelöst von Freude, von Vollmacht und so. Und wir bleiben in Pfingstkreisen sehr oft hier stecken geblieben. Dies ist, was Jesus sagt. Vers 21. Zu der Stunde freute sich Jesus. Warum denn? Er sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Ist das nicht wunderbar? Und er freute sich riesig. Er spürte innerlich, als ob eine gewaltige Quelle der Freude freigesetzt würde. Und das erleben wir als Kinder Gottes. Und diese Offenbarung wurde den Unmündigen gemacht. Was ist dann das Geheimnis hier überhaupt? Ein großes Geheimnis. Und Jesus dann in dieser Lehrteil zeigt genau, was das bedeutet. Niemand, das ist das Geheimnis, niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, noch wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Und heute Morgen wissen wir einiges. Wir wissen, dass Gott einen Sohn hat. Ja, wenn ich in Ägypten predige, da fahren die Radikalen mit Lautsprechern vor der Kirche und rufen aus, Allah, Rasulullah, ich muss das nicht wiederholen, es gibt nur ein Gott und Mohammed, sein Prophet. Für die Mohammedaner im Islam, wer behauptet, dass Gott einen Sohn hat, ist dem Tod geweiht. Denn das ist Schirk, das ist die Sünde, die schrecklichste Sünde, wenn man sagt, dass Gott einen Sohn hat. Aber wir wissen es, trotz dieser Behauptung, wir haben es erlebt, Gott hat einen Sohn. Ich weiß noch mehr. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, 1. Johannes Kapitel 5. Er ist in diese Welt hineingekommen, nach Bethlehem, nahm Knechtsgestalt an. Und wir wissen etwas anderes, warum dass er gekommen ist, nämlich in Lukas 4 und 18, der Geist des Herrn ist auf mir, heißt es, zu verkündigen das Evangelium dem Armen und zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollten, den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagen, dass sie frei und ledig sein können, in Freude und in Freiheit dann leben. Und dann finde ich, dass das so eine herrliche Sache ist hier, dass wir das genau erfahren haben. Es ist eine Tatsache. Das wissen wir. Ich sage es trotzdem. Kein Mensch hat eine Ahnung vom Himmel, von Gott, von Erlösung ohne Jesus Christus. Johannes 3 und 13 sagt ganz deutlich, niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, als nur der eine, der vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Alle anderen Religionsstifter berichten uns von ihren Ekstasen, von ihren Erfahrungen, von Träumen und Visionen. Und die Jünger haben Bücher geschrieben Und das wird heute gelehrt. Das genügt gar nicht. Jesus Christus ist vom Himmel gekommen. Er wohnt da oben. Und Gott hat ihn gesandt in dieser Welt. So einfach und so klar ist es. Der Einzige, der zuständig ist für den Himmel. Und das ist ganz gewaltig. Erster Hand Information vom Himmel und vom Heil kann man nur, wenn man zu Jesus Christus kommt. Und wenn du Jesus Christus nicht kennst heute Morgen, es ist ganz, ganz einfach. Während der Predigt kann man doch das Herz aufmachen. Und Jesus Christus kommt hinein. Der führt uns. Das ist das Geheimnis. Und das kann man erleben. Und er bringt natürlich diese Freude mit hinein in unserem Herzen. Ihr seht, Jesus Christus ist wie die Sonne in etwa. Die Sonne ist so wichtig, weil sie uns Licht und Wärme bringt. Aber nicht nur. Noch was wichtiger ist, was die Sonne in der Erde auslöst. Bei uns vor dem Haustür gibt es große Felder und der Bauer da sammelt 1.500.000 Salatköpfe im Jahr. 10 Tonnen Kartoffeln, Petersilien, etwa 2 Millionen Büsche, ganz stolz steht das da, 5-mal wird gepflanzt im Jahr. Alles, was er da ernten kann, kein Wort des Dankes. Ihr seht, das ist die Wirkung von der Sonne. Es war Winter in meinem Leben und auf einmal ging die Sonne der Gerechtigkeit auf über mich und es geschah da drin gewaltige Veränderungen wurden hervorgebracht. Das ist die Gnade Gottes. Ja, wenn wir zu Hause bleiben, da haben wir nur doch irgendwie die Wärme und das Licht. Nichts wächst, außer die Pflanze. Darum ist es wichtig, dass wir zu Jesus kommen. Dann verändert er uns und das ist der Grund doch unserer Freude. Also Punkt 2, 3 Hauptgedanken und eine Anwendung da. Freude durch die Erlösung. Und das ist jetzt für mich die, wir kommen zum praktischen Teil jetzt hier. Was meint die Bibel mit Freude? Es gibt verschiedene Aspekte. Es reicht nur, um ein winziger Teil zu zeigen heute Morgen. Wir finden es natürlich in Lukas 15, das verlorene Schaf, das kennen wir. Der Hirte findet es wieder und beschimpft nicht das arme Kreatur und sagt, du dummes Tier, schüttelt und schlägt das Lämmlein und dann liegt eine Schlinge um den Hals und zieht es ganz grob nach Hause. Überhaupt nicht. Das Tier hat sich verirrt, kann kaum auf den Beinen stehen. Der Hirte nimmt es auf und trägt, ohne Vorwurf. Er kommt nach Hause und freut sich darüber. Kommt, ruft er seinen Freunden und Nachbarn. freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Das ist es. Halleluja. Und dann der verlorene Groschen. Die Frau verliert ein Stück Geld von einer Kette wahrscheinlich. Und das kann man eine Kette nicht tragen, ohne dass der wichtigste Stein dabei ist. Verloren. Ach, sie hat den ganzen Haus einfach auf den Kopf gestellt und irgendwo da in einer schmutzigen, dunklen Ecke fand sie doch dieses Stück. Und ruft alle ihre Freundinnen zusammen, kommt, freut euch mit mir. Lasst uns Halleluja singen. Ich habe wieder diesen Stein wiedergefunden. Und da gibt es den verlorenen Sohn. Und hier will ich euch wahrscheinlich etwas freier die Geschichte jetzt erzählen. Denn in alle diese Geschichten werden uns nur ein Bruchteil gesagt. Da bin ich überzeugt, es gäbe gar kein Platz in der Bibel, um alles im Detail zu sagen. Nicht einmal, was Jesus Christus vollbracht hat, heißt es. Es würde die Bücher aller dieser Welt einfach füllen. So viel hat er getan. Die Geschichte vom verlorenen Sohn kennt ihr doch schon. Und hier illustriert für mich auf hervorragende Art und Weise diese Freude, die wir haben. Ich sehe ihn schon auf dem Weg nach Hause. Müde schafft es und sieht in der Ferne dann sein Zuhause auf dem Hügel, weit, weit weg. Und jemand hat ihm auf ihn gewartet, der Vater. Wann kommt er endlich? Wann kommt mein Sohn wieder? Dann kommt meine Tochter, die verlorene Tochter. Wo ist er? Wo ist sie? Und das heißt so schön eigentlich, als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und er jammerte ihn und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also das ist erstaunlich. Außerordentlich ist das. Dieser wohlhabende Gutsherr macht etwas, das undenkbar gewesen ist. Er hebt seinen Rock auf, was gegen die Sitte der damaligen Zeit war, denn er entblößte seine Beine. Und dann zweitens, rennt er, sprintet er, heißt es. Das ziemt sich nicht für so ein reicher Herr. Ich habe auf jeden Fall kein Bild von Königin Elisabeth gesehen, wie sie sprintet ihrem Sohn entgegen. Das gehört nicht für die englischen Königshaus. Und hier, es zeigt uns lediglich, weil, wisst ihr, wie viel Freude Jesus hat an einen verlorenen Schaf, springt ihm entgegen, bevor der Sohn überhaupt zum Wort kam, umarmte ihn, drückt ihn fest und wiederholt ist das Wort, küsste ihm überall, links, rechts, auf dem Stirn, auf den Wangen, ich freue mich umdrückt. Und er bekommt fast keinen Atem. Der Vater erfreut und sagt, doch komm jetzt. Weit entfernt vom Dorf. Die Bedeutung ist klar. Ja, der verlorene Sohn hat doch ein nettes Rede vorbereitet. Aber er kommt überhaupt nicht dazu. Aber der Vater wusste, zuerst braucht er Liebe,
Das ist es, keine Erklärungen, nichts. Vergleiche, Liebe braucht jemand, wer verletzt ist.
Und so weit vom Dorf, denn der Vater wusste, er hat Bedürfnis zum Reden. Komm. Ich denke auch, dann sagt der Vater, Vater, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Und ich bin nach Hause gekommen, um mich zu entschuldigen. Es tut mir so leid. Ach, ich wollte die Erbschaft. Wie hart muss das für dich gewesen sein? Ich konnte nicht warten, bis dass du stirbst. Gib mir jetzt, was mir gehört. Und mir ist gleich, ob du stirbst. Mitten in der Arbeit, in der Erntezeit, habe ich euch im Stich gelassen. Und ich hatte nur eines im Sinn, nur weit, 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 weit von zu Hause. Und ich bin da. Ach, der Vater umarmt ihn. Ganz stolz marschieren sie doch durchs Dorf hindurch. Wahrscheinlich hätten sie ihm gesteinigt, die Leute am Ort, denn er hat Schmach über das ganze Gebiet gebracht und über seine Familie. Ich weiß, was das ist. Wenn Jesus Christus seinen Arm um dich hat, dann kannst du mit erhobener Haupt marschieren. Niemand wagt es, seinen Finger zu erheben, wenn Jesus an deiner Seite ist. Ach, Vater, weißt du, ich war so weit von dir. Und mein älterer Sohn hat schon recht, er sagte, er hat alles mit Huren verprasst. Und ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Es tut mir so, so leid. Und es ging einfach so schnell hinunter mit mir, mit Drogen, mit Alkohol und mit falschen Freunden. Und ich verstehe jetzt, wenn ich nicht die guten Freunde haben kann, wie es sein sollte. Die anderen ziehen mich doch tiefer hinunter. Und der Teufel, ich spürte es, hatte ich im Nacken und drückte mich fast zur Hölle. Und am Ende meiner Kraft, nichts im Magen, so abends erschlagen im Lumpen, in Schmutz und Schlamm und Sünde, dann hatte ich diese Gedanken. Ich will zu meinem Vater gehen. Und sobald dass ich das dachte, kam der Feind und sagte, vergiss es, dein Vater hat dich längst abgeschrieben. Niemand spricht mehr über dich und sie sind froh, wenn du nicht nach Hause kommst. Aber dann dachte ich an eine Bibelstelle, die mir gesagt hat, aus Jesaja 49, kann eine Mutter ihre Säugling vergessen? Fühlt eine Mutter nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Und wenn sie doch vergessen würde, sehe, ich habe dich nicht vergessen, sondern in meinen Händen habe ich dich gezeichnet. Da ist Vergebung für jede Sünde, die wir begehen, liebe Freunde. Das Kreuz bürgt für das. Die Nägelmähle Christi zeigt, dass er uns nicht vergessen hat. Mein Sohn, komm doch. Komm mit nach Hause. Und wenn sie nicht so weit von zu Hause waren, da kamen die Diener. Und der Vater sagt, seht ihr, ist dieser nicht Zacharias 3 oder ein Brandscheid aus dem Feuer gerettet? Zieht die Lumpen weg von ihm. Sieht ihm an mit Kleider des Heils und Gerechtigkeit. Geht nach Hause und holt das schöne Gewand vom vom Schrank da bei mir. Aber Meister, du hast so viel Kleider im Schrank. Welche Robe, welches Kleid? Ja, na klar, das teuerste, das schönste, das weiße Gewand. Ja, das Armani-Kleid, bring's doch hier, denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Oh, und vergiss den Ring nicht. Ihr wisst doch, ihr wisst von Pharao in 1. Mose 41, auch da heißt es, er zog den Ring von seinem Finger und zog ihn Josef an und machte ihn zum Premierminister. Ja, den Siegelring, das Größte, denn von nun an wird mein Sohn Prokurist im Geschäft bei mir. Er wird handeln in meinem Namen und alles, was er sagt, dann sollt ihr es tun, wenn er diesen Siegel und Stempel meines Willens darauf hat. Das ist es. Ach, wie schön ist das, dass der Vater nicht sagte, du bei der Begegnung, du Lump, lauf jetzt noch 3 Meter hinter mir her. Ich schäme mich, dass du wieder nach Hause kommst. Senk dein Kopf und heb deine Augen nicht. Und ich sage dir eines, es gibt kein Geld mehr. Du hast die Erbschaft bekommen. Und jetzt, wenn wir zu Hause sind, dann wirst du im Stall schlafen, bei den Tieren, doch 3 Monate. Und dann reden wir darüber. Nein, überhaupt nicht so. Ich begreife es nicht, liebe Geschwister. Das ist die Gnade Gottes, die unheimlich viel Freude und Dankbarkeit löst in meinem Herzen. Darum will ich ihm dienen, darum will ich ihm preisen. Etwas so kennt die Welt gar nicht. Nachträglich kommt alles wieder, sie vergessen das, was wir falsch getan haben, nicht. Gott hat sie längst vergessen, versenkt im tiefsten des Meeres. Halleluja. Wunderbar. Und ein Moment noch. Bringt auch die Schuhe. Merkwürdig, oder nicht? Wisst ihr was? Sklaven, Tagelöhner, haben keine Schuhe. Die brauchen keine Schuhe. Die sind im Gefängnis. Versklavt. Die haben nirgendwo hinzugehen. Mein Sohn, du wirst von nun an neues Land betreten. Halleluja. Glory, das habe ich erlebt. Ich weiß es. Jetzt bin ich in Lahr heute Morgen. Ist das nicht wunderbar? Schuhe des Evangeliums. Das dachte ich doch nie. In der Kriegszeit, dass ich nach Deutschland gehen würde, niemals. Aber jetzt bin ich da, Halleluja. Und das Schöne ist, es ist uns alles vergeben worden, oder nicht? Und eins in Christus. Wie herrlich ist das? Ah, ja. Wie Kaleb in Josua 14, oder nicht? Und 15. Das Land wieder in Besitz genommen hat. Sie kommen nach Hause. Und der Vater sagt, du sagst, dass du ein Tagelöhner sein möchtest, überhaupt gar nicht. Und willst du nur ein Stück Brot? In meines Vaters Hause ist Brot. Das gibt kein Brot heute Abend. Merkst du es doch nicht? Wie herrlich, dass das duftet. Heute Abend gibt es doch ein Fest. Ein Festmahl. Ja, wo bin ich da hier? Ja, gut. Hier, ja, es gibt ein Fest, oder? Es steht kein Brot heute Abend auf dem Menü, sondern gemästetes Kalb. Oh, riechst du es nicht? Oh, wie es duftet. Die Luft ist schwanger mit knusperigen Kalbsbraten. Und es knistert und brutzelt ganz herrlich. Und ich schätze, mein Sohn, dass das gemästete Kalb doch genug zu essen gibt für 200 Gäste eingeladen, die eingeladen sind vom Dorf heute Abend. Und es gibt ein Fest eigentlich. Wir werden essen, fröhlich sein. Es gab Singen und Tanzen. Und ich sage euch, das war, wie die Jugend sagt, ein Megafest, ein Galadinner, ein Bankett war das. Alle waren an diesem Abend doch außer sich vor Freude, sagte die Sonntagsschullehrerin. Und dann prüfte sie nach der Lektion, ob die Kinder etwas mitbekommen hatten. Es war allerdings jemand hier, es war jemand, der nicht glücklich war. Wer war das? Und ein kleines Mädchen im Gottesdienst sagte, Fräulein, ich weiß es. Und sie sagte, ja, gut, Maria, wer war denn das? Nur eines ist unglücklich gewesen, und das ist das gemästete Kalb gewesen. Ja, das ist schon möglich, oder das habe ich das nicht überlegt. Der verlorene Sohn, aber wahrscheinlich das gemästete Kalb, war auch nicht so besonders imponiert. Aber ich sage euch etwas. Es heißt hier so schön, und sie fingen an, glücklich zu sein. Sie fingen an, glücklich zu sein. Ich lese nirgendwo in der Bibel, dass sie aufgehört haben, glücklich zu sein. Wenn sie hätten, dann wäre ich nicht da heute Morgen. Fast 70 Jahre jetzt folge ich Jesus, und ich habe diese Freude immer noch tief im Herzen. Halleluja. Und ich weiß, wie es hier heißt. Oh, etwas ist passiert, aber bis gleich. Wir singen, oder? Er gab mir Schönheit statt Asche, Freuden statt Trauer. Er gab Lobgesang für einen betrübten Geist. So sind wir Bäume der Gerechtigkeit, die Pflanzung unseres Herrn. Dass er verherrlicht wird. Ja, es geht auch ohne PowerPoint, oder? Früher hat man ohne PowerPoint gepredigt. Der dritte Punkt, diese Freude, will ich nur sagen, Freude in der Anfechtungen. Die Bibel sagt, dass wir Freude haben, nicht nur, wenn alles gut geht, sondern wenn wir Anfechtung haben. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, euch ausstoßen, schmähen. Freut euch an jenem Tag. Springt vor Freude. Siehe, euer Lob ist im Himmel. Wir verlieren unsere Freude so leicht. Und hier machte ich meine Sünde bekennen. Wir gehen in den Urlaub mit der Familie. Wir waren in Winterthur, warteten auf den Zug. Der Zug fährt ab in einer Minute und mein Schwiegersohn ist noch nicht da. Es war kalt. Und ich sagte zu Veronika, was soll denn das? Kann er nicht ein einziges Mal in seinem Leben pünktlich sein? Er wird sogar zu spät zu seiner eigenen Beerdigung kommen. Und dann eine Minute vorbei und dann taucht er auf. Grüß, ach, schön kalt heute. Und ich habe geschwitzt und den Kragen, so aufgeregt war. 4 Minuten später kam der Zug. Und ich bekomme nicht so viele Visionen, aber mir scheint, als ob ich eine Vision gekriegt habe an dem Tag. Gott legt seinen Arm an den Schulter von meinem Schwiegersohn, schaut mich an und schüttelt den Kopf und ich musste die Augen senken, ich schämte mich und sagte, siehst du, wie ich deinen Schwiegersohn so gern und lieb habe? Ich habe sogar den Zug 4 Minuten aufgehalten, um seinetwillen. Und ich sagte, Herr, es tut mir so leid. Wie ist es bei dir übrigens? Nur eine kleine Frage. Verlierst du die Freude ganz plötzlich im Laufe vom Tag? Das soll nicht sein. Es gibt auch noch natürlich und der letzte Gedanke, eine Freude auch in Anfechtungen. Richard Wurmbrand, ihr kennt seine Geschichte. 14 Jahre im Gefängnis hat er verbracht. Seine Peiniger schlugen 4 seiner Wirbel kaputt, brannte 18 Löcher in seinem Leib. Er wandte sich an seinen Mitgefangenen, den er zum Glauben an Jesus Christus kurz, bevor dass er verurteilt wurde, und hat ihn zu Jesus geführt und fragte ihm, bist du böse mit mir? Du leidest so schrecklich, kaum bekehrt und du bist hier mit mir im Gefängnis. Die Antwort kam prompt, ich finde keine Worte, um meine Dankbarkeit auszudrücken, dass du mich zu diesem wunderbaren Retter gebracht hast. Wurmbrand schreibt, er ist allein an diesem Abend, voller Schmerzen, hungrig, und er tanzte in seiner Zelle vor Freude, dass er ein Kind Gottes war. Ach, wie wunderbar ist das. Und zum Schluss jetzt dann Folgendes. Ich möchte euch einladen, liebe Freunde, geht nach Hause und wie Jesaja sagt, holt doch den Eimer aus dem Schrank irgendwo. Mit Freude sollst du Wasser aus dem Heilsbrunnen tragen. Ich habe einen Topf. Freude steht darauf. Ich ziehe Wasser mit Freude, weil ich ein Kind Gottes bin. Die Nacht der Tränen geht bald vorbei. Es wird Tag werden. Wir haben uns Grund zum Freuen. Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und nochmals will ich sagen, freut euch. Ich wünsche euch eine gute Woche, eine Woche voller Freude, trotz all dem, was unangenehm ist. Der Herr mit euch allen. Ich danke ganz herzlich, Herr, für deine Güte und Treue. Danke, dass du unser Herr bist. Danke, dass du uns so reichlich gesegnet hast. Du hast unsere Sünden vergeben. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Und wir freuen uns, Herr, dass du unser Vater bist. Hilf uns in dieser kommenden Woche, dass wir dich verherrlichen. Im Namen Jesu. Amen. Ich danke wieder für euer Geduld. Bitte.